Ich lese aus Lukas 10, die Verse 25 bis 37. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen.
Ein altbekannter Text. Wir kennen ihn seit unserer Kindheit wahrscheinlich, viele von uns jedenfalls. Was ist dazu zu sagen? Darum lasst mich zuerst beten, dass der Heilige Geist Klarheit gibt, was heute dran ist. Komm, Heiliger Geist, du bist uns verheißen. Als der Geist, der in Jesus war, der vom Vater ausging, der Geist, der uns in alle Wahrheit leiten will, der uns tiefer führen will, der uns auch heute mit dieser vertrauten Geschichte wieder neu aufrufen möchte, unseren Weg recht zu gehen. Versegne uns dein Wort, segne uns diese Gemeinschaft in dir. Amen. Schwester Liliane hat es ja schon erwähnt, 11. September, der Tag oder die Nacht eigentlich, in der Darmstadt in Flammen aufging. Eins der schrecklichsten Ereignisse unserer Stadt. Und doch ein Ereignis, das den Beginn der Erweckung bedeutete. Die Mädchen, die jahrelang in Bibelkreisen zusammen waren, standen ganz anders vor der Ewigkeit als je zuvor. Der Krieg war nicht mehr weit weg, er war in der eigenen Stadt, in der Mitte angekommen. Und so ging die Frage im Herz auf: Was muss ich tun, um zu leben? Wie komme ich durch, wenn das Gericht schlägt? Aber es ist auch der Gedenktag an eine Tat abgrundtiefen Hasses. 2001, als 4 Flugzeuge entführt wurden, 3 haben das Ziel erreicht, das geplant war, und haben Menschenleben und Dinge zerstört. Aber das 4. Flugzeug wurde durch eine Tat ganz besonderer Nächstenliebe abgelenkt und stürzte im freien Feld ab. Weil Menschen im Flugzeug waren, die wussten, es gibt nur zwei Wege. Entweder die Terroristen siegen mit ihrer brutalen Tat oder wir, die wir sowieso umkommen werden, sorgen dafür, dass wenigstens das Ziel verfehlt wird. Sterbensbereite Nächstenliebe passt vielleicht ganz gut zu dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Dieser Sonntag, der 13. Sonntag nach Trinitatis, hat das Tagesthema einfach der barmherzige Samariter. Aber es fängt an mit einer Frage. Und ich habe mal hingehört, weil gerade weil dieser Text so bekannt ist und wir ihn zum Teil fast auswendig kennen, ist es wichtig, immer wieder mal neu hinzuhören, was steht da eigentlich? Was lesen wir vielleicht aus Gewohnheit irgendwie voreingenommen? Und so möchte ich zu den einzelnen Abschnitten des Textes ganz kurz ein paar Anmerkungen machen. Und dazu will ich den originalen Luthertext von 2017 projizieren. Ein Toralehrer stand auf, einer, der die Lehre des alten Bundes kannte. Meistens wird es übersetzt wie hier Gesetzeslehrer. Das entspricht dem griechischen Wort. Aber eigentlich ist es die Tora, ein Buch, das viel mehr Erzählung von Gottes Handeln umfasst, als dass es Gesetze bietet. Und einer, der sich darin auskannte, kommt zu Jesus. Es heißt im Text hier, versuchte ihn. Es kann auch heißen, er prüfte ihn. Er fragte einfach, wie siehst du das? Wir sind oft gewohnt, diese Frage kritisch verfänglich zu hören. Und da spielt der jahrhundertelange Antisemitismus in der Kirche eine Rolle. Wir sind gewohnt, auf das Judentum herabzuschauen. Aber in den letzten Jahrzehnten wurde immer klarer, wir bauen auf diesem Ölbaum auf. Nein, wir sind eingepfropft. Wir können ihn nicht einfach als überholt abtun. Wie auch Paulus sagt, ich mache das Gesetz, die Tora nicht kaputt, ich richte sie auf. Und so ist es wichtig, dass wir auch mit jüdischen Augen hinhören. Und dann heißt es hier, was steht im Gesetz geschrieben, was liesest du? Da steht aber nicht, was liesest du, sondern wie liesst du? In welcher Haltung trittst du an die Tora heran? Was bewegt dich, wenn du die Schrift liest? Dinge, die du seit Jahren, Jahrzehnten gekannt hast? Oder lässt du dich ganz neu von der Schrift ansprechen? Liest du hörend oder liest du schon deutend von dem her, was du schon kanntest? Der Toralehrer sagte ganz richtig, du wirst lieben, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aber eigentlich steht da, du wirst Gott lieben. Ich komme da nachher noch mal ein bisschen klarer drauf zurück. Du wirst Gott lieben. Das wird dein Leben sein, wenn du den Weg unter der Tora mit mir gehen wirst. Er aber wollte sich rechtfertigen, ja. Wer ist mein Nächster? Und dann kommt ein interessantes Wort im Griechischen. Jesus antwortete, aber eigentlich heißt es, er griff diese Frage auf. Er antwortet jetzt nicht direkt diesem jungen Mann, wir nehmen mal an, dass er jung ist. Er antwortet nicht ihm, sondern er spricht zu allen. Er erzählt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter der ganzen anwesenden Zuhörerschar. Wir sind auch gewohnt, dass wir Priester und Levit hier ein bisschen von oben runter anschauen. Das muss aber nicht sein. Jesus gebraucht diese Dramatik, um klarzumachen, nicht alle reagieren in dieser Nächstenliebe. Nicht alle sehen, was geschieht. Und es hat mich getroffen. Zweimal heißt es, ihn sehend gingen sie vorbei. Da steckt die Silbe Anti drin. Gegen das, was sie gesehen haben, wandten sie sich, sie schauten weg, sie gingen auf die andere Seite. Aber der Samariter, da heißt es genauso, ihn sehend erbarmte er sich seiner. Vielleicht noch zu 35. Am nächsten Tag beim Weggehen zieht der Samariter die 2 Denare aus der Tasche, gibt sie dem Wirt und sagt, sorge für ihn. Und hier steht genau das gleiche Wort, oder fast das gleiche, die gleiche Wortwurzel, wie bei dem bekannten Wort, werft eure Sorgen auf den Herrn, das ist unsere Gedankengänge, denn der Herr sorgt für euch. Also diese Fürsorge, kümmere dich um ihn, und in Klammer sagt er beinahe, egal was es kostet. Wenn es mehr ist als die 2 Denare, kriegst du von mir, was fehlt. Es ist gut, dass in der Übersetzung 2017 ein Verb geändert wurde. Früher hieß es nämlich, wer ist der Nächste gewesen? Aber er ist dazu geworden. Und so sind auch wir nicht einfach automatisch Nächste, sondern wir werden es immer wieder in der Begegnung mit dem, was wir vor Augen sehen, mit dem Menschen in Not. Und Jesus sagt dann, so geh hin und tu desgleichen. Aber eigentlich sagt er, mach dich auf die Reise. Nicht einfach geh und tu was, sondern mach dich auf eine Lebensreise, in der du in genau demselben Sinn wahrnimmst, wer ist dein Nächster? Oder besser, wem wirst du zum Nächsten? Jesus dreht nämlich die Frage um. Der Gesetzeslehrer fragte, wer ist mein Nächster? Und Jesus sagt am Schluss, wem bist du der Nächste? Soweit zu diesen Anmerkungen. Ich sagte vorher, es heißt eigentlich, du wirst lieben. Es ist erstaunlich, wie jüdische Menschen oft die Tora beinahe mit einer Suchmaschine im Kopf haben. Und wenn es da heißt, in Deuteronomium, also 5. Mose 6, Vers 5, du wirst Gott lieben, dann geht wie ein Suchergebnis im Kopf runter. Wo heißt es denn sonst in der Tora, du wirst lieben oder du liebst? Das erste Mal in Genesis 22, als Gott zu Abraham sagt, nimm deinen Sohn, den du liebst, und geh mit ihm nach Moria. Die nächste Stelle ist 3. Mose 19, den Nächsten wirst du lieben. Und wenige Verse später, den Fremden wirst du lieben. Und dann springt es 2 Bücher weiter in Deuteronomium, 5. Buch Mose. Du wirst Gott lieben, Kapitel 6. Kapitel 7, Gott wird dich lieben. Kapitel 11, nochmal, du wirst Gott lieben. Und dann kommt eine interessante Stelle, 5. Mose 15. Der Knecht, der seinen Herrn lieb hat, will bei ihm bleiben, lässt sich das Ohr durchbohren und bleibt in der Knechtschaft. Und noch einmal 5. Mose 23, Gott liebt dich. Und von daher ist offensichtlich für jüdische Gelehrte und Torastudenten, die Liebe zu Gott und zum Nächsten, die verbindet die ganze Geschichte. Sie ist eingeordnet in alles, was Gott mit uns tat und was wir mit Gott erleben. Übrigens ist an dieser Stelle in 5. Mose 6, worauf sich der hier bezieht, du wirst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften. Da geht es dann nachher weiter. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, die sollst du auf die Tür schreiben, die sollst du an die Stirn binden, davon sollst du reden, ob du aufstehst oder hinsitzt. Diese Worte sollen mit dir gehen. Also die ganze Tora, dieser Anruf Gottes an uns Menschen soll mit uns gehen. Und dann ist es wichtig, was ich am Anfang sagte, dass wir immer neu hinhören. Wie hören und lesen wir denn die Tora? Wie hören und lesen wir die Geschichte, die dann weiterging mit den Propheten? Wie hören und lesen wir die Geschichte Jesu? Und ich bin froh, dass Sie dieses letzte Anbetungslied drin hatten, wo es um die erste Liebe zu Jesus ging, weil die kommt immer wieder als die tragende Kraft, das Element, aus dem heraus alles zusammengefasst wird. Als ich diese Aufforderung, dieses Gebot früher las, da habe ich nicht gefragt, wer ist mein Nächster? Ich fing an zu studieren, was ist denn das eigentlich, das Herz und die Seele und die Kräfte? Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass im Neuen Testament der Verstand dazugefügt wird. Luther übersetzt Gemüt. Aber sag mir mal einer aus dem Ausland, wie er das Gemüt verstehen soll. Wir Deutschen wissen es kaum. Es ist das Denken. Ich habe immer gerätselt, was sind diese vier Dinge, bis ich begriffen habe, Mensch, hör mal hin, es ist alles. Du mit deinem ganzen Sein bist gerufen, Gott zu lieben. Aber der Student fragt, was ist es mit der Nächstenliebe? Warum ist dieses Doppelgebot da? Wüssten wir überhaupt, wie wir Gott lieben können, wenn wir nicht unseren Nächsten hätten, um Liebe zu üben? Johannes schreibt in seinem ersten Brief im 4. Kapitel, wie kannst du Gott lieben, den du nicht siehst, wenn du deinen Bruder nicht liebst, den du siehst? Und darum ist es für uns so enorm wichtig, dass wir auch da hinhören. Wir haben die Gottesliebe als den tragenden Pfeiler. Ohne den geht nichts. Aber wir lernen sie, indem wir lernen, wie Liebe zum Nächsten funktioniert. Ich danke an dieser Stelle ganz besonders einem Menschen, der morgen Geburtstag hätte. Unsere Schwester Martina, bei der ich 8 Jahre im Arbeitsgebiet war. Und sie hat sehr viel Liebesenergie aufgebracht, um mich aus einer verschlafenen Existenz aufzuwecken. Das danke ich ihr von Herzen. Es war nicht alles immer leicht, denn auch die Liebe, die wir üben, zu der wir uns hingeben und bemühen, ist nicht etwas, was ein für alle Mal fertig ist und funktioniert. Noch etwas. Wenn wir die Worte der Nachfolge von Jesus hören, dann sagt er ja, wer nicht sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Das hat mich auch oft hin und her gerissen. Wie kann ich den Nächsten lieben wie mich selbst, wenn ich mein eigenes Ich hassen soll? Muss ich dann den Nächsten genauso hassen? Das kann es ja wohl nicht sein. Es ging mir auf, jetzt in der Vorbereitung, dass die Nächstenliebe an der zweiten Stelle steht. nach dem Gebot der Liebe zu Gott, mit allem, was ich bin und habe. Darum hat die Nächstenliebe ihren nicht ganz gleichberechtigten, aber gleich wichtigen Platz. Das Hassen des eigenen Ich steht im Zusammenhang mit der Nachfolge Jesu, dass ich all das hasse, was mich von dieser Nachfolge abhalten will. Und damit steht es überhaupt nicht im Gegensatz zu der Nächstenliebe wie mich selbst. Es wäre auch nicht gut zu sagen, ich liebe den Nächsten statt meiner selbst. Geht nicht. Ich kann ihn nur lieben, wenn ich weiß, was eigentlich nötig ist zum Leben. Und ich habe auch irgendwo gespürt, der Samariter, der diesen Verletzten auf sein Reittier hob, der hat es nicht einfach nur sachlich getan. Es gibt ja auch eine Art von Hilfeleistung, die eher wehtut, weil sie beengt, weil man merkt, da ist jemand, der tut es aus Pflichtgefühl. Und ich vermute, wenn der Priester oder Levit sich dazu hätten überreden können, es zu tun, sie hätten nicht mit denselben Augen auf diesen Verletzten geschaut wie der Samariter. Vielleicht hat ihm geholfen, dass er zu einer Volksgruppe gehörte, die nicht angesehen war. Es war vielleicht auch bewusst von Jesus so formuliert, es ist ja ein Gleichnis, nicht etwas, was als Geschichte so geschehen sein muss, dass Jesus ganz bewusst einen Underdog, einen verachteten Menschen an die Stelle setzte, der zum Nächsten wurde. Die Gottesliebe und die Nachfolge sind der Maßstab, der Rahmen, wie wir unsere Nächstenliebe gestalten können. Es muss alles zusammenpassen und eingeordnet sein. Wir haben auf Kanaan ja das kleine Büchlein der Kanaan-Gebote, immer ein Vierteljahr, jeden Tag ein anderes Gebot, und zwei davon gehören in diesen Zusammenhang sehr klar mit hinein. Gehe nicht vorüber, wenn du jemand in Not des Leibes oder der Seele siehst. Stehe still und beschäftige dich mit dem, der in Not ist, und suche ihm zu helfen. Was du ihm getan hast, hast du Jesus getan. Und er wird es dir einst vielfältig vergelten und dich aufnehmen in sein Reich. Also ist vielleicht gar kein so großer Widerspruch zwischen der Nächstenliebe und der Gottesliebe. Weil gerade in der echten Nächstenliebe, nicht in der pflichtgemäßen, in der echten Herzensliebe, da wo das Erbarmen tief im Innern angreift, da tue ich es aus der Liebe zum Herrn, zu Jesus, zum Vater im Himmel heraus. Und dann ist die Liebe wirklich alles durchdringend, dann ist sie echt und wahrhaftig. Genauso gehört auch das andere Kanaan-Gebot. 5 Tage später ist es dran. Lebe mit deinem Nächsten. Freue dich mit ihm, weine mit ihm. Und Gottes Herz wird sich auftun und mit dir weinen, so du im Leid bist. Und Jesus wird deine Freude teilen und vermehren. Auch da ist die Beziehung zu Gott mit der Beziehung und dem Leben mit dem Nächsten innig verknüpft. Wir brauchen natürlich total die Stunden der Abgeschiedenheit mit dem Herrn, wo wir allein mit ihm sind, wo wir auf sein Wort hören, wo wir neu hinhorchen können. Aber dann schickt er uns auch wieder hinaus in eine schreckliche Welt. Und ich werde nachher noch auf manches zu sprechen kommen, dass wir die Liebe, die wir in der Stille von ihm empfangen, aus tiefstem Herzen weitergeben können. Noch ein paar ganz eigenartige Anhängsel. Wir können mal die anderen Menschen in diesem Gleichnis anschauen. Da ist der Wirt, der plötzlich eine Aufgabe bekommt, für die er Geld empfängt. Da könnte er in die Versuchung kommen, dem Samariter hinterher eine ganz schön dicke Rechnung zu stellen und sich eine goldene Nase dran zu verdienen. Kennen wir das heute, dass Menschen an der Pandemie, an der Krisensituation, Kriegssituation mehr Geld verdienen als je zuvor? Es gab immer wieder diesen Begriff, die Kriegsgewinnler. Die, die am Schluss dastanden und reich geworden sind durch die Not anderer. Aber es könnte auch sein, dass der Wirt sagt, wenn der Samariter das alles auf sich nimmt, dann kann ich ja auch meinen Beitrag tun und dem einen kräftigen Rabatt geben. Könnte auch heute in der Wirtschaft interessant sein, die Übergewinne freiwillig weiterzugeben und nicht zu warten, bis die Regierung irgendwas erfindet. Wir haben auch die Räuber in diesem Gleichnis. Menschen, die in brutalem Egoismus auf Beute aus sind und den anderen einfach liegen lassen. Auch das gibt es nicht nur in den Kriegen, sondern auch in der Wirtschaft, wo es Menschen ganz egal ist, ob die Menschen, die sie anstellen, die bei ihnen arbeiten, die ihr Geld verdienen, ob die einen angemessenen Lohn bekommen. Es war mir auch die Frage, ob der Samariter vielleicht ein Kaufmann, ein Händler war, der regelmäßig bei dem Wirt einkehrte, der ihn kannte. Immerhin sagt er, wenn ich wiederkomme, will ich dir es bezahlen. Und ich vermute mal, dass der Wirt es gemacht hat, weil er wusste, der kommt öfters. 2001 wurde das World Trade Center zerstört. Inbegriff der Weltwirtschaftsmacht. Wirtschaft kann leider sehr böse sein. Dort können Räuber wirken, aber es können auch Christen in der Wirtschaft arbeiten, die mit ihrem Verdienst Gutes tun, die verantwortlich umgehen mit ihren Angestellten, mit ihren Zulieferfirmen. Wirtschaft muss nicht böse sein, aber es ist wichtig, dass wir die Wirtschaft auch in den Blick nehmen und nicht einfach alles schlucken, was sie machen. Ich habe es schon erwähnt, 2001, die Passagiere in dem vierten Flugzeug. Das war Samariterdienst einer ganz besonderen Weise. Nun, wir stehen heute vor ganz großen Herausforderungen durch die Energiekrise, die steigenden Preise und all das. Das sind komplizierte Rechenvorgänge dahinter. Und ich bin sehr froh, dass ich weder Wirtschaftsminister noch sonst irgendjemand in der Regierung sein muss, diese Fragen zu beantworten. Aber es ist sehr leicht, dann aufzubehren. Wie können die nur? Seien wir auch da von der Nächstenliebe geprägt und schauen hin, wo kann ich in meinem kleinen Leben Liebe üben, jetzt in dieser Situation. Dass ich nicht sage, ja, ich will meinen Nächsten lieben, aber bitte auf dem Lebensstandard, den ich bisher hatte. Und wenn das nicht mehr geht, wenn die Nächstenliebe einfach in sich schließt, dass wir die Jesu-Ruf-Kapelle nicht mehr so heizen wie vorher, dass wir unsere Häuser öffnen müssen, dass wir darüber nachdenken müssen, wie können wir zusammenrutschen, um Energie zu sparen, wie können wir dies oder jenes, da kann jeder weiterdenken. Wo ist die Nächstenliebe, die ja auch den ganz weit fernen, in Indien, in Thailand, Korea, wo immer, einschließen kann und soll? Lasst uns diese Nächstenliebe im Herzen bewahren und fragen, wem bin ich jetzt der Nächste? Ich hatte ganz am Anfang noch eines vergessen. Der Tora-Lehrer fragte, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Wörtlich heißt es, was tuend werde ich das Leben erben? Bei welcher Tätigkeit? Da klingt überhaupt nichts davon mit, dass er sich das ewige Leben verdienen will. Sondern welche Tätigkeit ist mir aufgetragen, jetzt, hier und heute, in der Krisensituation, noch sind wir im warmen Spätsommer, was bringt Herbst und Winter? Was ist mir aufgetragen auf dem Weg zum ewigen Leben? Es ist gut, dass wir die alten Geschichten im Herzen tragen, immer daran erinnern. Wir werden auch heute Abend nochmal das Dankgebet miteinander sprechen für die Bewahrung in der Zerstörung Darmstadts und den Segen, der für uns daraus gewachsen ist. Israel ist uns ganz großes Vorbild im Erinnern an die Ereignisse der Gottesgeschichte. Aber Geschichte ist nicht automatisch damit unser Besitz. Die vor uns liegenden Herausforderungen stellen uns auch die Frage nach unserem Nächsten. Tue das und du wirst leben. Aber nun kommt auch die Frage, wie kann ich das? Wie kann ich diesen Weg wirklich gehen? Paulus schreibt im Römerbrief, bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebet. Vielleicht weiß er, dass wir zwar mit der Liebe die Tora erfüllen, dass wir aber gerade in der Liebe immer wieder neu schuldig sind und bleiben. Wir werden es nicht schaffen, auf dieser Welt die Liebe vollkommen zu leben. Aber einer ist da, der die Liebe vollkommen lebte, der noch mehr tat als die Passagiere in dem vierten Flugzeug. Jesus, unser Herr, der sein eigenes Leben gab. Und darum habe ich mir als Lied nach der Predigt gewünscht, das Lied vom Mittelpunkt. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Fülle du mein Herz und Sinn, Gedanken und Kräfte und alles aus, damit deine Liebe in mir leben kann. Und dann musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich sah, dass das Lied anfing mit dem Wort königlich. Und die Tage hat alle Welt sich mit einer königlichen Gestalt beschäftigt. Die Queen, von der jeder wusste, wer das ist, ist mit 98 Jahren gestorben. 96? 96 Zahlen. Das war wirklich eine königliche Gestalt, die in jungen Jahren einen Schwur getan hat. Ich will meine Berufung ausüben bis ans Ende. Nur der Tod kann mich von dieser Pflicht befreien. Es wurde oft darüber gerätselt, warum übergibt sie nicht längst die Regentschaft ihrem Sohn? Nein, sie wusste. Ich bin dazu von Gott gesalbt und gerade am Abend ihres Heimgangs eine kurze Reportage noch gesehen, wo auch die Szene ihrer Krönung dargestellt wurde, die Salbung. Es wurde erzählt, dass sie diese Salbung wahrgenommen hat, wie die Aufnahme und Berufung in einen religiösen Orden. Sie war eine Gesalbte, so wie unser Herr Jesus ein Gesalbter ist. Wir wissen natürlich auch, dass sie nicht alles richtig gemacht hat, auch nicht alles richtig einschätzen konnte. Sie hat viel Gutes bewirkt, aber einer ist König durch und durch und hat nichts falsch gemacht und wird nichts falsch machen. Und er wird auch uns helfen, dass wir wieder barmherzige Samariter zum Nächsten werden, dem, der uns braucht. So lasst uns hingehen und unsere Lebensreise weiter fortsetzen und in diesem Sinn handeln. Amen.